Achtes und letztes Nachtgesicht des Propheten Sacharja, die vier Wagen. Sacharja 6, 1 bis 8. Und ich hob wieder meine Augen auf und sah und siehe vier Wagen, die zwischen den zwei Bergen hervorkamen. Und die Berge waren Berge aus Bronze. Am ersten Wagen waren rote Pferde und am zweiten Wagen schwarze Pferde und am dritten Wagen weiße Pferde und am vierten Wagen scheckige, starke Pferde. Und ich antwortete und sagte zu dem Engel, der mit mir redete, was sind diese, mein Herr? Und der Engel antwortete und sprach zu mir, diese sind die vier Winde des Himmels, die herauskommen, nachdem sie vor dem Herrn der ganzen Erde gestanden haben. Die schwarzen Pferde, die daran sind, ziehen aus ins Land des Nordens, und die Weißen ziehen aus hinter ihnen her, und die Schickigen ziehen aus ins Land des Südens, und die Starken ziehen aus. Und sie trachteten danach, hinauszugehen, um auf Erden umherzuziehen. Und er sprach, geht, zieht umher auf Erden. Da zogen sie auf Erden umher. Und er rief mich an und redete zu mir, siehe die, welche ins Land des Nordens ausgezogen sind, lassen meinen Geist Ruhe finden im Land des Nordens.
In der siebten Vision sieht Sacharja und wird ihm gezeigt die Aufgipfelung der Gottlosigkeit. Wie sich das immer mehr entfaltet und hineingeht in die Schlusszeit dieser Erde. Wie der Deckel sich hebt, noch hat ihn der Engel damals draufgeworfen. Aber wir sind heute Zeugen dessen, wie dieser Deckel weggetan wird. Das Wohl und Wehe dieser Welt hängt in unwahrscheinlichem Maße, ich sag's mal schlicht, am Geld. Am Geld. An dem entscheidet sich alles. Und wenn man sieht, dass, wenn ich zum Beispiel an Indien sehe, Indien ist eine der am schnellsten wachsenden Nationen, auch im wirtschaftlichen Bereich, hat ungeheure Zusatz- und Gewinnraten. Und das kommt von diesem, gerade 1,2 Milliarden sind es jetzt ungefähr, kommt das gerade mal 300 Millionen zugute. Das sind immerhin so viel wie, fast so viel wie Menschen in Europa leben. Denen kommt es zugute. Zwei Drittel der indischen Gesellschaft leben unter, ich sag so, unter menschenunwürdigen Bedingungen. Ich habe manchmal das so ausgedrückt, jedes Schwein in Deutschland in einem Schweinemastbetrieb lebt unter besseren Bedingungen als der Hauptteil der Menschen in Indien. Und das nur, weil sie kein Geld haben, keine Mittel. Über 500 Millionen Inder wachen morgens auf und es treibt sie den ganzen Tag die Frage, wo bekomme ich etwas zu essen her? Das ist die Situation auf dieser Welt. Und Indien ist nur eines der Beispiele, es gibt viel mehr in Afrika und in Asien. Geld regiert die Welt, das ist das Entscheidende. An dem wird alles gemessen. Die Gottlosigkeit auf dem Höhepunkt, an diesem Punkt des Geldes. Das ist ja die letzte große Versuchung, die der Satan auf Jesus legt. Er zeigte ihm alle Reiche und Schätze dieser Welt. Das alles will ich dir geben. Der Satan ist der Herr des Reichtums. Deshalb der Götze Mammon. Jetzt auf diesem Höhepunkt der Gottlosigkeit, jetzt tritt Gott an. Und das Gericht über die Völker wird vollzogen. Ist auch ein tröstlicher Gedanke. Gell? Das Gericht ist nicht nur ein Schreckensgedanke, sondern ein tröstlicher Gedanke. Es wird einmal Gerechtigkeit werden. Es wird einmal Gerechtigkeit werden. Wir sagen deshalb erstens der starke Gott, zweitens der gerechte Gott und drittens der siegende Gott. Der starke Gott. Siehe, das Achtungszeichen der Bibel. Jetzt geschieht Entscheidendes. Vier Wagen, eigentlich Streitwagen, Kampfwagen, das sind die Panzer des Altertums. Die Elitetruppen. Dadurch ist zum Beispiel Ägypten zur Großmacht aufgestiegen. Die Kampfwagen Ägyptens. Das war zunächst ihre Erfindung und ihr Alleinstellungsanspruch. Und so haben sie alle anderen Völker überrannt. Das Wort für Wagen im Hebräischen heißt eigentlich ganz wörtlich übersetzt Seile in der Hand haben. Das ist gar nicht der Wagen selber das Thema, sondern die Zügel in der Hand haben, die Richtung bestimmen. Das ist gemeint. Die Lenkung, die Leitung übernehmen. Jetzt nimmt Gott die Zügel in die Hand und kommt zu seiner Vollendung. Die vier Wagen, vier ist die Erdenzahl nach den vier Himmelsrichtungen. Die Wagen sind eindeutig ein Bild für das Gericht. Kampfwagen. Gott wird eingreifen. Gott wird handeln. Er lässt dem Bösen nicht seinen Lauf. Deshalb Jesus lässt wachsen bis zur Ernte. In der Offenbarung kommt dann nicht das Bild von den Wagen, von der Sichel, wo abgeschnitten wird. Ist aber genau der gleiche Vorgang. Das ist nicht unsere erste Verkündigung als Christen, aber es ist notwendige Verkündigung. Es gibt ein Gericht Gottes über diese Welt. Und es ist noch nicht das Endgericht gemeint. Sondern jetzt geht es um das Gericht, das die schreiende Ungerechtigkeit hinwegfegt. Diese Berge, diese Wagen kommen zwischen zwei Bergen hervor. Das kann doppelt verstanden werden, zwischen dem Zionsberg und dem Ölberg. Da liegt das Tal Josaphat. Das ist nach Joel 4, Vers 2. Dort wird Gott die Völker versammeln zum Gericht. Es kann auch nach Sacharja 14, Vers 3 der gespaltene Ölberg gemeint sein, der auseinandergeht und Israel dem überbleibenden Rest einen Schutz und einen Fluchtort bildet. Diese Berge aus dem härtesten Stoff, aus Erz, da zerschellen die Völker. Wichtig ist der Schlussort, an dem Gott Gericht hält, ist Jerusalem. Psalm 122, Vers 5. Dort stehen die Throne zum Gericht. Wir sehen das heute. Was keine Generation vor uns gesehen hat, es konzentriert sich tatsächlich auch in der heutigen weltlichen Politik ungeheuer viel auf dieses, ich sag's mal, kleine, abseits gelegene Städtchen da oben im Gebirge Juda. Hat keine militärische Bedeutung, hat keine finanzielle Bedeutung, es liegt abseits der großen Handelswege. Und doch, dort konzentriert sich alles. Die Völker Arabiens zum Beispiel, die Iraner veranstalten jedes Jahr einen Jerusalem-Tag, wo Millionen durch die Städte ziehen und schreien, nieder mit den Juden. Man kann jeden Araber sofort elektrisieren, wenn man die Frage, wem gehört Jerusalem, anspricht. Sofort. Und alle Friedensversuche und Friedensverhandlungen und Friedensverträge sind bis jetzt an dem gescheitert. An der Frage, wem gehört Jerusalem? Das wird bis zum Schluss so sein. Jerusalem wird die letzte große Streitfrage, selbst im Reich des Antichristen noch sein. Warum ist Jerusalem so wichtig? Aus einem einzigen Grund: Jerusalem ist der einzige Ort auf dieser Erde, wo Gott gesagt hat, da will ich Wohnung nehmen. Es gibt keinen anderen. Der einzige irdische Ort, wo Gott gesagt hat, da will ich Wohnung nehmen. Der einzige Ort, an dem der Messias leibhaftig da sein wird und regieren wird. Der irdische Thron Gottes ist Jerusalem. Und deshalb der Islam als die Nachäfferreligion, als die antichristliche Religion, ist eigentlich ein Armutszeugnis. Für sie ist Jerusalem die heilige Stadt, weil dort der Hufabdruck des Pferdes Mohammed, als er gen Himmel fuhr, in einer Nachtreise sein soll. Kümmerliche Begründung. Diese Wagen mit Rossen, mit Pferden bespannt. Die roten Pferde, die Kampffarbe, die Blutfarbe. Schwarz, die Todesfarbe. Weiß, die Reinigungs- und Siegesfarbe. Scheckig, beides. Gericht und Verschonung. Die gehen aus in die vier Himmelsrichtungen. Es ist ein weltweites Gericht. Jetzt schafft Gott Ordnung. Hier steht auch der Begriff des Gerichts durchaus im positiven Sinn. Jetzt wird die Welt hergerichtet. Wir Schwaben haben das ja im Wortgebrauch erhalten. Wenn meine Frau zu mir sagt, jetzt gang ich mich richten, dann heißt das nicht, sie geht jetzt aufs Amtsgericht und lässt sich da verurteilen wegen irgendwelcher Dinge, sondern sie macht sich schön. Genau das ist mit enthalten im biblischen Begriff des Gerichts. Jetzt richtet Gott diese Welt her, damit sein Messias, damit der Christus wiederkommt und diese Welt aufblüht im tausendjährigen Reich. Es wird alles bereitet für den Messias und seine Herrschaft, für den König Gottes auf dieser Erde. Das ist wichtig für uns Christen, dass wir das immer wieder sagen. Wir sind nicht die Leute, die sagen, das geht alles in Feuer und Rauch auf. Es geht alles kaputt. Diese Erde hat keine Zukunft. Diese Erde hat zunächst eine herrliche Zukunft. Diese Welt wird noch einmal in voller Blüte, in voller Entfaltung, in voller Schönheit da sein, wenn der Christus regiert, das tausendjährige Reich. Dem geht diese Erde entgegen zunächst. Erst nach diesem tausendjährigen Reich, in der Neuschöpfung, wird sie durchs Feuer hindurch verwandelt in die neue Schöpfung. Wir Christen warten nicht auf den Weltuntergang, sondern wir Christen warten auf die vollkommene, schöne, vollendete Welt im tausendjährigen Reich. Jetzt richtet Gott diese Welt her und dazu gehört, dass alle die, die das Unheil, das Böse, die Gottlosigkeit, die Gottwidrigkeit in diese Welt hineintragen, sie werden vernichtet. Das ist noch nicht das endgültige Urteil. Das wird gesprochen, wenn alle Toten auferweckt werden. Und dann geht es um die Frage der ewigen Rettung oder der ewigen Verdammnis. Jetzt bei diesen Gerichten geht es um die Frage, lebt einer auf dieser Erde oder geht er in den Tod? Der starke Gott. Er allein kann diese Welt herrichten. Ordnung, Frieden, Fülle, Heil schaffen. Zweitens der gerechte Gott. Die Demut des Sacharja. Er fängt jetzt nicht an, selber zu deuten und hinein zu Geheimnissen und sagt, ja, das kenne ich, das weiß ich, sondern es heißt hier, ich hob an und sprach, eigentlich im Hebräischen, ich hob an, demütig bitten um Erklärung. Er sagt es nicht selber. Demütig bitten um Erklärung, dass wir immer wieder bis heute so an das biblische Wort hingehen. Wir wissen so schnell, was da steht und wie es zu deuten ist. Die oberste Linie, wenn wir die Bibel verstehen wollen, Schrift legt Schrift aus. Nicht wir bringen unsere Gedanken, sondern wir hören zu. Wo kommen sonst diese Rosse vor? Wo kommen sonst die Wagen vor? Was bedeutet das in den biblischen Linien? Eines der wichtigsten Hilfsmittel zum Verstehen der irdischen Hilfsmittel, zum Verstehen des biblischen Wortes ist eine Konkordanz. Es gibt ja mehrere Bibelausgaben, die das schon für uns ein ganzes Stück verarbeitet haben. Zum Beispiel die Thomson-Studienbibel. Das sind doch solche Kettenerklärungen. Da ist das eingearbeitet. Gibt es da noch andere? Die Jerusalemer. Die Jerusalemer Bibel, die Elberfelder hat es auch an. Ja, die Luther hat einige Anhänge und Erklärungen, aber wenn diese Gesamtheit der biblischen Begriffe, ich glaube, soweit ich es gesehen habe, ist das am deutlichsten in der Thomson-Studienbibel. Da kann man das genau verfolgen. Bitte. Schrift legt Schrift aus. Der Engel erklärt ihm jetzt und sagt, das sind vier Winde. Im Hebräischen steht das Wort Ruach, Geister. Die gestanden haben vor dem Herrn der Welt, vom Geist bewegte, Schrift legt Schrift aus. Psalm 104, Psalm 104, Vers 4. Der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern. Gebrauchst die Fittiche des Windes, wieder dieses Wort Ruach, am deutlichsten wohl in Hebräer, Kapitel 1, Vers 7, nur um das zu zeigen, Schrift legt Schrift aus. Da heißt ausdrücklich, jetzt wird das erklärt, von den Engeln spricht er, er macht seine Engel zu Dienern, zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Jetzt ist klar, die himmlischen Heere sind in Bewegung für Israel. Das sieht ja Sacharja in seinem ersten Nachtgesicht, wie die Engel Gewehr bei Fuß stehen und rufen, Herr, wie lange noch? Wann kommt der Einsatzbefehl? Jetzt ist er da. Sie haben gestanden vor die Befehlsausgabe und jetzt sind sie hervorgekommen. Übrigens, Engel sind Befehlsempfänger. Kinder Gottes sind keine Befehlsempfänger. Wir sind Geliebte. Wir sind Kinder. Deshalb kann Jesus sagen, wir sind höher als die Engel. Wisset ihr nicht, dass ihr die Engel richten werdet? Eine ungeheure Würde, die uns beigelegt ist. Die Gerichte, die jetzt geschehen, sind hier nicht näher ausgeführt. Der alttestamentliche Johannes findet seine Fortsetzung im Seher Johannes in der Offenbarung. Die Siegelgerichte, die Posaunengerichte und schließlich die Schalengerichte. Diese Gerichte, die hier ergehen, weltumspannend, das sind wohl die Schalengerichte aus Offenbarung 15. Dabei gilt, es ist nicht so, dass das konzentriert ist auf die Letztzeit. Nach biblischer Sicht, mit der Geburt und dem Auftreten, dem Leiden und Sterben und Auferstehen Jesu, hat die Endzeit begonnen. Und für diese Endzeit werden diese Herrichtungsgerichte, Läuterungsgerichte vorausgesagt. Es ergehen diese Gerichte, die Siegelgerichte, die Posaunengerichte, die Schalengerichte, die ergehen seitdem über diese Erde. Und nicht so, da kommt das eine und das andere dann, sondern die Siegelgerichte, sie wirken fort und dann kommen die Posaunengerichte dazu. Wir sehen, dass an der Entwicklung dieser Welt, in dieser Welt wird es immer schlimmer. Immer schlimmer. Und für die letzte Zeit die Schalengerichte. Nicht nacheinander, sondern sich steigern. Wir leben in zunehmenden Gerichten. Bruder Straub hat vorher darauf aufmerksam gemacht, so im Gespräch, wenn Jesus da redet von den Erdbeben und Kriegen und was da alles ist, sagt er ausdrücklich, das ist noch nicht das Ende. Noch nicht das Ende. Zum Ende wird das weltweit umfassen und wir stehen heute in dieser Dimension, wo das tatsächlich weltweite Auswirkungen hat. Als damals, ich weiß nicht mehr welches Jahr, das war in den 80er Jahren, Tschernobyl, dieses Unglück, Atomunglück passiert ist, 86, das hat man zunächst in der Zeitung gelesen, im Fernsehen ein bisschen gesehen und dann kamen plötzlich nach Tagen, kam das auf uns ganz persönlich zu. Ich habe in einem kleinen Dorf bei Tübingen mit meiner Familie gelebt und dann sind die schwäbischen Bäuerinnen, das habe ich noch nie gesehen, das war einmalig, die sind in ihren Gärten gewesen, haben die Trüble gepflückt, da war gerade Erntezeit und haben sie alle auf die Miste geworfen. Bis ein Schwabe sowas tut, da muss schon Gewaltiges geschehen. Den wunderschön gewachsenen Salat auf den Kompost, weil überall gesagt wird, diese radioaktiven Wolken, die verseuchen alles. Weltweite Auswirkungen. Bis heute wird uns gesagt, wir sollen, wann war es, 86, wir sollen nicht so viel Wild essen. Bitte? Und Waldpilze. Da ist noch eine ganz andere Entwicklung dabei, gell? Der Satan ist immer ein Angstmacher. Er benutzt das. Er benutzt das. Immer ein Angstmacher. Natürlich sind das weltweite Folgen, aber er macht uns Angst damit und dann wird der Mensch kopflos. Darf ich es nochmal an dem Beispiel erzählen? Unser Jüngster, der ist ein außergewöhnlicher Mensch gewesen. Der Thomas, der hat unwahrscheinlich gern Spinat gegessen. Wir haben in der Familie mindestens 2-3 Mal im Monat Spinat hat's gegeben. Für die anderen war das eine Zumutung, aber der Thomas wollte Spinat. Jetzt war nach Tschernobyl, alles hat gewarnt, ja, keinen Spinat. Der ist am stärksten verseucht. Also hat es keinen Spinat mehr gegeben. Thomas hat immer wieder gefragt, gibt es keinen Spinat mehr? Nein, habe ich gesagt, da sagen Sie, das sei gefährlich. Dann habe ich ein Zitat von Luther gelesen. Luther hat gesagt, ich esse, was mir schmeckt, und sterbe, wann Gott will. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wir kochen wieder Spinat. Dann hat Spinat gegeben, war schwierig zu bekommen. Aber wir haben auch gelernt als Familie, ich habe das den Kindern erklärt, ganz bewusst zu beten, Vater, segne diese Speise, unsere Verstrahlung und dir zum Preise. Nein, nein, unsere Kraft und dir zum Preise. Es braucht auch für uns Christen immer wieder einen Glaubensmut, um dieser Angstwelle zu widerstehen. Dieser Angstwelle. Wir merken in unseren christlichen Werken, seit diese Finanzkrise, das ist eine große Angstwelle. Wird mein Erspartes bleiben? Ist meine Alterssicherung noch sicher? Und so, wir merken in dem ganzen Umkreis unserer großen christlichen Liebestätigkeit, missionarisch auch weltweit, Christen werden knausriger. Sie werden knausriger. Ich möchte es jetzt gar nicht irgendwie verurteilen, aber es ist so, es ist so. Wie war das damals? Gibt es diese schöne Geschichte, der Bauer geht über seine Äcker, war ein trockenes Jahr und schaut sich das an und dann kommt er nach Hause und sagt, Frau, jetzt kommt ja bald der Sammler von der Basler Mission. Sie haben jedes Jahr einen Batzen gegeben, große Summe Geld. Dann hat er gesagt, leider, du kannst ihm dieses Jahr nur einen halben Batzen geben. Das Getreide steht ausgesprochen schlecht. Und dann hat die Frau gesagt, ja, er war schon da. Und ich habe ihm 2 Batzen gegeben. Weil ich gedacht habe, vielleicht haben wir nächstes Jahr gar nichts. Der Angstmacher Satan. Die Gerichte. Wir wollen und können das jetzt nicht mehr ausformen, als Zacharia sieht. Aber die Schwarzen, die ziehen nach Norden. Norden, das ist Babelland. Die Bedrohung Israels kommt aus Norden. Die Feinde Israels bis heute. Und das wird auch am Ende der Zeit immer mehr zunehmen. Der Hesekiel sieht Gog und Magog. Wir gehen nicht fehl, wenn wir das deuten auf die Länder im Norden. Es könnte zum Beispiel Russland und seine Verbündeten sein, die dann am Schluss gegen Israel losziehen. Deshalb schwarz, dort gibt es die Vernichtung. Weiß nach Westen, da liegt zum Beispiel ganz entfernt die USA, eine der treuesten Verbündeten Israels. Reinigung. Schäckig nach Süden. Afrika, Ägypten, Ägypten war immer beides, Bedrohung für Israel und Hilfe. Ägypten hat nach der Prophetie eine Heilszukunft. Eine Heilszukunft. Übrigens, ihr werdet draufkommen, auch die Palästinenser. Zacharia 9. Allein deswegen, weil sie mit Israel zusammenwohnen, gegen was sie sich heute so wehren und alles versuchen, Israel zu vertreiben, es wird ihr Heil sein. Jeder einzelne Bereich wird nach seiner Haltung zu Israel gerichtet. Jeder einzelne Bereich. Deshalb schließlich der siegende Gott. Noch ist das nicht das Endgericht. Aber es sind die Gerichte der Endzeit. Nach der Haltung zu Israel. Es ist noch Umkehr möglich. Das Buch Zacharia ist nicht geschrieben wie ein Drehbuch. Und jetzt kommt unabänderlich für jeden, muss das ablaufen, sondern wie heißt es in der Offenbarung deshalb immer wieder, wer Ohren hat, der höre. Es ist Umkehr möglich. Gottes Gerichte sind keine Zwangsereignisse, denen niemand entgehen kann, sondern die Ankündigung des Gerichts ruft zur Umkehr. Ruft zur Umkehr. Es kann niemand sagen, er gehe ungewarnt in seinen Gerichtsweg hinein. Niemand. Es bleibt, das ist eines der Hauptlinien, der heilsgeschichtlichen Hauptlinien durch die Zeiten. Wünschet Jerusalem Glück, wohl mög es denen gehen. Das Wohl der Völker hängt von ihrer Haltung zu Israel ab. Ich freue mich, dass das so ist bei uns. Von Anfang an in der Bundesrepublik Deutschland. Jede Regierung, egal welcher Zusammensetzung wir hatten, jede Regierung ist zu Israel gestanden. Auch der grüne Joschka Fischer war ein enger Freund Israels und hat sich eingesetzt dafür. Egal ob CDU, SPD, Grüne oder FDP, das ist eine Grundlinie in unserem Staat. Natürlich wissen wir, aus welchen Gründen auch getrieben, das nicht vom Zacharia bestimmt oder von Psalm 122, sondern von diesen ganzen politischen Erwägungen der Unheilsgeschichte von uns Deutschen. Aber trotzdem halten wir das durch in der Politik. Und das ist einer der Gründe, warum Deutschland heute so dasteht. Das ist eine biblische Grundlinie. Und wir können nur dankbar sein dafür und für unsere Regierung bitten, dass sie an dieser Stelle klar bleibt. Natürlich gehört es zum politischen Geschäft, dass wenn unser Außenminister jetzt Besuche macht dort, dann geht er auch nach Ramallah oder sonst wo, wo der Palästinenserpräsident gerade ist, aber er hat bis jetzt streng vermieden, irgendwelche Zusagen zu machen. Dass wir bitten, dass unsere führenden Politiker nicht das Wohl unseres Volkes verspielen. Wir treten als Christen ganz bewusst ein für Israel. Das heißt nicht, dass wir kritiklos alles gutheißen, was dort geschieht. Aber wir treten ein für das Recht auf Leben dieses Volkes im Land. Das sind unsere politischen Ziele, das Recht des Volkes im Land. Das ist eine gefährliche Entwicklung, auch im evangelikalen Bereich, dass sich da theologische Linien einschleichen, wo man dann plötzlich sagt, ja, die Landfrage hat sich eigentlich erledigt. Das ist entgrenzt. Israel hat keine besondere Verheißung auf das Land mehr, weil es im Neuen Testament nicht mehr ausdrücklich wiederholt ist. Ja, liebe Leute, es ist ja wiederholt. Wenn der Apostel Paulus sagt, Römer 10, Römer 9, Israel gehören die Verheißungen. Es gibt weit über 200 Landverheißungen, die sind längst nicht erledigt. Längst nicht. Wir treten ein für Israel, auch und gerade in der Landfrage. Obwohl das politisch äußerst unpopulär ist. Israel hat kein Recht auf dieses Land wegen seiner erworbenen Ansprüche oder was man immer anführen will, sondern es hat ein einziges Recht, weil Gott ihm dieses Land zugesprochen hat. Als damals die Zionisten am Anfang des Jahrhunderts diese Pläne, eine Heimstatt für die Juden zu schaffen, als das langsam aber sicher Gestalt annahm, da waren sie durchaus nicht festgelegt auf Israel. Sie haben im Völkerbund verhandelt und nachgefragt und es wurde unter anderem die Goldküste angeboten oder Uganda irgendwo. Die säkularen Juden waren da gar nicht so drauf gepolt, es war Gottes Tun. Israel hat eine ewige Verheißung auf das Land. Selbst im neuen Himmel und der neuen Erde wird Israel im Land sein. Im Land. Und das tausendjährige Reich ist die Unterstreichung dessen. Wisst ihr, es war bei der Schöpfung, es war nicht die ganze Welt der Garten Eden, ein Paradies, sondern Gott hat einen Garten Eden geschaffen. Und dort hinein hat er den Menschen gesetzt, hat ihm einen Liebesraum bereitet und dann den Auftrag gegeben, jetzt die Erde zu bebauen, zu bewahren, zu beherrschen. So wie das Modell des Garten Edens, so sollte und konnte er die ganze Erde entfalten. Adam und Eva sind nicht über den Garten Eden hinausgekommen. Sie haben dort schon gesündigt. So wird es im tausendjährigen Reich sein. Israel, das sind keine irgendwelchen Bilder, sondern das ganze Land wird eben werden. Eigentlich hebräisch fruchtbar, nur Jerusalem wird hoch liegen. Das Land Israel wird das Modellland sein, wie diese Erde in ihrer Schönheit und Vollendung und Fruchtbarkeit aussehen wird. Und deshalb werden die Völker kommen aus allen Enden der Erde und sich dieses Modell anschauen und nach diesem Modell ihre Länder entwickeln. Das tausendjährige Reich bringt das, was zum Abraham gesagt ist, du sollst ein Segen sein. Israel als Volk und als Land, der Segensort, der überströmt auf diese ganze Erde. Die Völker werden kommen, wallfahren, sich Weisung holen. Tausendjährige Reich ist nichts für uns, die wir Christen sind. Wir werden da nicht dabei sein. Wir werden entrückt sein. Ich möchte jetzt keine Diskussion beginnen, über den Zeitpunkt der Entrückung. Soweit ich's sehe, gibt die Bibel hier, die biblische Prophetie, keine endgültige, abschließende Aussage, sondern sie lässt Möglichkeiten offen. Es könnte sein, vor der großen Trübsal, spricht vieles dafür. Manche Stellen weisen darauf hin, es kann sein, mitten in der großen Trübsal, bis hin zu dem, dass das offen bleibt, dass auch die Gemeinde durch die große Trübsal hindurchgeht. Wir lassen es offen. Und ich sage immer so, wenn da eine harte Diskussion, ja, warum nicht vorher, dann sage ich ja. Ich würde zum Herr Jesus auf gar keinen Fall zum Vorwurf machen, wenn es vor der großen Trübsal wäre. Auf gar keinen Fall. Sondern ich würde Halleluja rubeln. Aber ich richte mich lieber darauf ein, dass auch die Gemeinde noch in stärkste Bedrängnis und Trübsal hineinkommt. Und Brüder und Schwestern, das ist heute weltweit die Wirklichkeit. Wir haben gut zu diskutieren und zu reden. Für die überwiegende Mehrheit der Jesusleute, die Jesus Christus als ihren Herrn bekennen, sie leben heute schon in Trübsal. Ich habe es von den indischen Christen erzählt. Kein einziger Pastor in unserer Netanya-Kirche, der in den Dschungeldörfern morgens, Sonntagmorgens hinausgeht, um im nächsten Dorf Gottesdienst zu halten, weiß, ob er noch lebendig zurückkommt. Dort ist die Bedrohung allgegenwärtig. Die überwiegende Mehrheit der Christen lebt unter stärkstem Druck. Wir brauchen nicht nur Länder wie Nordkorea und andere zu nennen, sondern für uns ist Türkei all inclusive, gell? Da kannst du hinfahren zum billigen Preis und dir den Bauch vollschlagen und in der Sonne liegen. Herrlich, wunderschön. Die Türkei ist ein Land, wo ein Christ, der Jesus Christus bekennt, in Lebensgefahr kommt. In Lebensgefahr. Ich war vor einiger Zeit in so einer kleinen christlichen Gemeinde. Und der Pastor hat klar und deutlich gesagt, wir stehen jeden Tag in der Gefahr. Jeden Tag. Das gilt für viele Länder, Ägypten. Wir können das alles nur als Pauschalurlaubsländer. Ja, das sind Länder, wo Christen unter schärfstem Druck stehen. Marokko, Algerien, wir können die Reihe beliebig fortsetzen. Da lebt die Gemeinde drin. Schon in Gesprächen, das hat mich tief getroffen. Ein indischer Pastor hat kürzlich zu mir gesagt, ihr habt es in Deutschland schon sehr schwer. Dann habe ich gesagt, ja, das kann ich jetzt nicht so ganz sehen. Wir sind da als Christen, haben wir völlige Freiheit. Völlige. Und dann hat er gesagt, das ist gerade eure Not. Bei euch kostet es nichts, Christ zu sein. Er war schon zweimal hier und hat gesagt, ich kann das nicht verstehen, dass sich die überwiegende Mehrheit der Deutschen, die nennen sich Christen, glauben aber nicht. Glauben aber nicht. Dieses Phänomen des Namens Christen, das gibt es in diesen Ländern nicht. Das gibt es dort nicht. Der siegende Gott. Es wird ausdrücklich betont, es sind starke Rosse, eigentlich wörtlich feste Seile. Ein fester Entschluss. Es gilt von Gott, was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Noch stehen wir in der Heilszeit. Noch ist die Zeit der Gnade, noch ist der Tag des Heils, dass Menschen sich zu Jesus bekennen können und Rettung annehmen. Noch gilt der Befehl des Herrn, die Weisung, geht hin in alle Welt und verkündige das Evangelium. Jetzt geht das zu Ende. Jetzt heißt es zu den Russen, zu den Wagen, geht hin, durchzieht die Lande. Es erfasst den ganzen Erdball. Wo würden die Gemeinde sein im tausendjährigen Reich? Wo werden wir sein? Wo Jesus ist. Mit ihm. Er wird kommen mit seinen Heiligen. Und was wird unsere Aufgabe sein? Bitte? Wir werden auf den Thronen sitzen, sagt er seiner Gemeinde zu. Wir werden auf den Thronen sitzen und mitregieren. Das ist jetzt nicht biblisch tief fundiert, aber ein sehr lieb gewordener Gedanke. Christen werden auf den Thronen sitzen und diese Welt mitgestalten im tausendjährigen Reich. Da wird der Herr jedem von uns ein Gebiet zuweisen und sagen, da ist dein Gebiet, da darfst du jetzt die Gerechtigkeit einführen, helfen, dass sich Leben entwickelt und entfaltet. Wenn mich der Herr Jesus fragen wird, ich weiß nicht, ob er es tut, wo willst denn du regieren? Was wäre ein Ort für dich? Dann würde ich spontan sagen, Herr Jesus, ich wäre gern auf dem Thron in Anakapali. Das ist das erste Dschungeldorf, das ich besucht habe, 1978 damals, dass dort Frieden, Gerechtigkeit, Entfaltung, Fülle wird. Vielleicht hat er auch einen anderen Ort, einen anderen Auftrag für uns. Aber wir werden mitregieren, mitgestalten. In der Ewigkeit, auch im tausendjährigen Reich, wird es nicht langweilig sein. Und er rief mich an. Er rief mich an. Der Engel rief den Sieg ausrufen. Offenbarung 18, Vers 2. Es ist gefallen, Babel. Offenbarung 19, 17. Da ist Gottes Sieg am umfassendsten und das Tier ward gegriffen und in den Abgrund geworfen. Und der Engel rief das aus. Es heißt, die nach Norden ziehen, lassen meinen Geist ruhen dort. Den Geist ruhen lassen, das heißt eigentlich, was der Herr Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Den Geist ruhen lassen. Gottes Sieg ist endgültig und umfassend. Auf das gehen wir zu. Noch einmal, wir Christen malen keine Schreckensszenarien. Wir sind die einzigen eigentlich, wenn wir das biblische Wort ernst nehmen, die in den zunehmenden Schrecken dieser Zeit einen klaren Kopf behalten können. Weil wir das Ziel sehen, auf das es zugeht. Das wird der Abschluss heute Abend sein, die Krönung. Jesuas, das Ziel der Wege Gottes ist nicht das Gericht, sondern das Ziel der Wege Gottes ist das Heil die Vollendung. Amen. Herr Jesus, wir sind vor dir und du öffnest unsere Herzen, unseren Blick, unsere Ohren für dein Tun. Und wenn wir dir zuhören, da haben wir keine Angst mehr. Da muss das, was uns von allen Seiten beengt, weichen. Du hast eine Heilszusage, eine Heilszukunft. Wir wollen dir jetzt ganz bewusst danken, dass wir Gerettete sind, dass du uns gegriffen hast, dass wir uns nicht vor diesem Gericht fürchten müssen. Wir sind schon gerichtet, hergerichtet durch deinen Geist. Danke dafür. Du weißt, wie schnell wir uns hineinziehen lassen in das, was der Welt ist. Wie wir diese Ängste, Sorgen, Schreckensvisionen teilen. Und dass unser Handeln bestimmt. Du willst uns immer mehr frei machen zu dieser königlichen Freiheit der Kinder Gottes, die in dieser Welt leben, aber mit dem Blick nach oben. Die in dieser Welt leben mit allen Lebensmitteln, aber haben, als hätten wir nicht. Unser Herz ist nicht daran gebunden, sondern unser Herz hängt an dir. Danke, dass das so ist. Das kannst nur du. Und das hast du in uns gewirkt. Wir beten dich an. Amen.